Diktatoren an der Macht. Im Herbst 1934 hoffen die Menschen sowohl in Deutschland als auch in der Sowjetunion, dass die Revolutionen nun abgeschlossen sind und das Leben wieder in normalen Bahnen verläuft. Doch die beiden politischen Anführer haben kein Interesse an einem Stillstand. Hitler hat zwar eine Stellung erreicht, wie sie in der Geschichte Deutschlands einzigartig ist, ist aber noch nicht am Ziel. Stalin hat seine zweite Revolution bereits durchgezogen, doch die gnadenlose Art, wie diese verlaufen ist, hat ihn zu einem von Misstrauen und Verfolgungswahn getriebenen Menschen werden lassen. Überall wittert er Feinde, vor allem in der eigenen Partei. Beiden gemeinsam ist der extreme Ehrgeiz als Führergestalt in die Geschichte einzugehen. Beide sind von der Idee besessen, dass es in ihren Ländern nur zwei Arten von Menschen gibt, Freunde und Feinde, und letztere werden mit aller Macht bekämpft. Hitler hat inzwischen eingesehen, dass er ohne Reichswehr, Beamtenschaft und Industrie die Wiederaufrüstung Deutschlands nicht schaffen kann. Er richtet neben den regulären Ministerien Sonderbehörden ein, die direkt dem Führer unterstehen. Die letzte Kabinettssitzung findet bereits im Februar 1938 statt. Die täglichen Geschäfte delegiert der Führer an Rudolf Hess und die Münchner Parteikanzlei. Doch dort sitzen nicht genügend gute Köpfe, um diese erledigen zu können. Hitler ist zwar ein geschickter politischer Taktiker, das Regieren beherrscht er aber nicht. Viel lieber zieht er sich zu dieser Zeit in sein Haus am Obersalzberg bei Berchtesgaden zurück, das er bereits seit den 20er Jahren besitzt. Auf dem sogenannten Berghof widmet er sich gerne den schönen Dingen des Lebens. Er umgibt sich mit Künstlern und Filmschauspielern. Wissenschaftler hingegen sind auf dem Berghof nicht erwünscht. Seiner langjährigen Geliebten und späteren Ehefrau Eva Braun ermöglicht er dort ein unbeschwertes Leben. Großzügig überhäuft er sie mit Schmuck, einer luxuriösen Garderobe, einer teuren Foto- und Filmausrüstung sowie mehreren sportlichen Cabriolets. Im Gegenzug muss sich die junge Frau seinen strengen Vorgaben unterordnen. Entsprechend seinem Frauenbild, das er schon Jahre zuvor geprägt hat, erhält Eva Braun Zimmerarrest, sobald Politiker oder Militärs auf dem Berghof empfangen werden. Trotz der schwachen Regierungsarbeit geht Hitlers Rechnung auf. Die ersten Jahre unter dem neuen Regime bringen den erhofften Aufschwung. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt in den ersten zwei Jahren von 6 auf 1,8 Millionen. Doch viele der arbeitspolitischen Maßnahmen stammen noch aus der Weimarer Republik, sind Verdienste der Regierungen Brüning und von Papen. Die Lorbeeren ernten die Nationalsozialisten. Die Staatskasse füllt sich wieder. Den Großteil des frischen Geldes steckt Hitler in die Rüstung, vor allem in die Luftwaffe, das Lieblingsspielzeug der Nazis. Göring, ein hochdekorierter Flieger aus dem Ersten Weltkrieg, hat Hitler eingeredet, der nächste Krieg würde in der Luft gewonnen. Und es ist auch Göring, dem Hitler die Schalthebel der Wirtschaft übergibt, sehr zum Ärger der Wirtschafts- und Finanzministerien. Der alte Parteikämpfer Göring führt den Vierjahresplan ein, angelehnt an den Fünfjahresplan Stalins. Im Herbst 1937 schlägt Hitler dann endgültig einen radikaleren Kurs ein. Der Krieg ist das Ziel. Vor einem kleinen Kreis von Zeitungsleuten erklärt er:
Der Zwang war die Ursache, warum ich jahrelang nur vom Frieden redete. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen und ihm langsam klarzumachen, dass es Dinge gibt, die mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen. Diese Arbeit hat Monate erfordert. Sie wurde planmäßig begonnen, fortgeführt, verstärkt.
Im Gegensatz zu Hitlers Revolution auf Etappen verhält sich Stalin in dieser Zeit grundlegend anders. Er überschüttet sein Land ohne Pause mit grenzenlosem Terror. Dieser richtet sich aber nicht wie schon einmal gegen die Bauern oder den Kapitalismus, sondern gegen die Partei selbst. Stalin erkennt den Wert des Terrors als ständige Herrschaftsmethode. Es setzen Wellen von Verhaftungen, Prozessen und Säuberungen ein. Die von Lenin geschaffene Partei der Bolschewisten soll zerstört und dann neu aufgebaut werden. Eine Verfassungsänderung vom Juni 1935 gibt Stalin noch mehr Machtmittel in die Hand. Zum einen dürfen ab sofort alle Strafen auch gegen 12-jährige Kinder verhängt werden, einschließlich der Todesstrafe. Zum anderen können auch die Angehörigen eines vermeintlichen Verschwörers verhaftet werden. Die sogenannte Geiselhaft wird eingeführt. Nikita Chruschtschow sagt später:
In der Regel genügte als einziger Schuldbeweis, im Widerspruch zu allen Normen der Rechtswissenschaft, das Geständnis des Angeklagten. Wie sich später herausstellte, wurden die Geständnisse durch psychischen Druck von den Angeklagten erpresst.
Niemand hat von Stalin erwartet, dass er wirklich so weit gehen würde. Doch auch diesmal beweist er seine Fähigkeit, seine Gegner zu überraschen. Allein den Säuberungen in der Armee fallen bis 1941 43.000 Offiziere zum Opfer. Millionen Menschen sitzen in Lagern und Gefängnissen. Ähnlich wie in Deutschland glauben die Bürger tatsächlich den Offiziellen. Glauben an die Schuld der Verschwörer. Die Propaganda wirkt.